Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Schönen guten Tag auf dem blauen Sofa, ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Herzlich willkommen, Holger Nolze.
Hallo, Frau Perkovic.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Musikjournalist, haben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen gearbeitet, aber auch für die Zeit geschrieben. Geschrieben haben Sie auch Bücher über Wagner und Verdi und eine Online-Plattform für klassische Musik gegründet. Ihr neues Buch heißt Worldwide Wunderkammer. Und da untersuchen Sie, was das Internet mit kulturellen Inhalten gemacht hat und macht.
Ja, mich interessieren schon länger solche Vermittlungsprozesse. Was passiert eigentlich? Wie gehen wir als Musikjournalist zum Beispiel mit so einem fragilen Gut wie klassischer Musik um unter Bedingungen, die sich medial so dramatisch verändern, wie wir das jeden Tag sehen? Das war die Ausgangsfrage. Machen wir das eigentlich gut? Und meine These ist, ich glaube, wir machen es noch nicht so gut, wie es sein könnte.
Das erörtern wir in diesem Gespräch. Sie haben also geguckt, wie sich guter Inhalt verändert im Streaming, in der Gleichzeitigkeit, in der Verfügbarkeit, in der Verlinkung, die ja das Netz bedeutet. Wie ändern sich denn diese Modi ästhetischer Erfahrung?
Naja, eine Erfahrung macht jeder alltäglich. Ich kann eigentlich heute jede Musik jederzeit abrufen. Unterwegs, über diese kleinen Stöpsel, die wir alle in den Ohren haben. Und dass das, was macht mit der Musik oder mit dem, was vielleicht etwas hochgeschlossen ästhetische Erfahrung genannt werden kann, ist ja evident. Ich finde das aber nun nicht gleich alles nur eine Katastrophe. Und jede Beethoven-Symphonie, die nicht ordnungsgemäß im Konzerthaus XY oder hier nebenan gehört wird, ist sozusagen vergeblich. Sondern mich interessieren diese Interferenzen. Also wie verändert sich eigentlich meine Wahrnehmung der Welt, wenn ich beispielsweise Beethoven oder Judge Ligeti oder sowas oder noch ganz andere Dinge im Ohr habe. Und auf diese Transformationsdynamik mal etwas genauer zu gucken und nicht ewig unter dieser Überschrift, jetzt geht alles den Bach runter und die Welt geht unter und die Musik gleich mit, das fand ich schon reizvoll.
Dafür muss man aber erstmal Ligeti irgendwie gefunden haben in den ganzen Playlists, die einem da vorgeschlagen werden.
Das ist ja eine Katastrophe. Also wenn ich, nennen wir mal einen Anbieter, wenn ich bei Spotify, das habe ich auch mal ein bisschen analysiert, was wird einem denn eigentlich angeboten? Also was sollen wir denn hören? Und man kann es eigentlich reduzieren auf zwei Grundaffekte, nämlich Aufmunterung am Morgen und Beruhigung am Abend. Also ich kriege Playlists, die sagen mir, das ist jetzt Frühstückszeit und jetzt sollst du bitte einschlafen gehen. Und meine Erfahrung mit Musik ist, das kann noch ganz viel mehr dazwischendurch. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil man an dem zeigen kann, dass die unendliche Vielfalt und Fähigkeit zur Ausdifferenzierung, die das Internet bietet, in der tristen Wirklichkeit oft zu so einer Art von Monochromie führt. Mhm. Also es ist dann nur das eine oder das andere. Das ist schwarz oder weiß. Und das kann uns nicht froh machen. Und wenn Sie sagen, ist es wichtig, dass man es finden kann, dann würde ich sagen, dann ist es wichtig, dass wir, die wir an dem in Anführungsstrichen guten Inhalt ein Interesse haben, es geht auch um Kunst, es geht auch um Literatur, es geht um ästhetische Erfahrungen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir dieses neue Medium mit seinen Möglichkeiten möglichst schlau nutzen können.
Da müssen wir ja vielleicht erstmal zu den Grundlagen dieser neuen Medien, dieser sozialen Netzwerke, die ja darauf beruhen, dass eine Ökonomie der Wertschöpfung, also ich habe was gemacht und verkaufe das jetzt, zu einer Plattformökonomie wird. Mhm. Also ich gucke mir was an, darüber gewinnt dieses Unternehmen, generiert Werbeeinnahmen. Was macht diese Verschiebung genau?
Na, die ist natürlich erstmal fatal, weil der Endverbraucher eigentlich gelernt hat in der Frühzeit dieses Mediums, dessen Folgen wir jetzt erstmal so ungefähr absehen können und das wird noch viel mehr passieren. Der hat eigentlich gelernt, dass ein Inhalt, der im Internet stattfindet, nichts kostet. Der ist kostenlos. So, die Wahrheit ist, es ist natürlich überhaupt nicht kostenlos, sondern wir werden bestohlen. Es werden uns unsere Daten abgenommen und damit passieren dann Dinge. Ein Zusammenhang, auf den ich nicht kommen musste, der ist eigentlich vielen Leuten klar. Und wenn ich dann trotzdem, bin ja auch an der Uni, meine Studierenden frage, irgendwie, wer ist kritisch mit Google, gehen alle Hände hoch. Wenn ich sage, wer benutzt Google, gehen auch alle Hände hoch. Also diese Art von Schizophrenie, da stecken wir knöcheltief drin. Und ich glaube, ob wir sozusagen künftig die Entstehungsbedingungen guter Inhalte weiter haben werden oder nicht, wird sich unter anderem in der Frage entscheiden, ob Menschen bereit sind, für einen Inhalt, den sie faszinierend, gut, interessant, was auch immer finden, Geld zu bezahlen und nicht immer nur über diese Umwegökonomie, die wir kennen von den großen Anbietern. Das ist natürlich genial, aber es ist nicht im Sinne des...
Nee, ist es ja vor allem auch nicht, weil sowas wie so ein Kollateralschaden dieser Werbefinanzierung ja ist, dass die Plattformen alle versuchen, Menschen bei sich zu halten, dass möglichst viel durchgeklickt wird, dass möglichst, also das betrifft die Musik jetzt nicht so sehr, aber YouTube, dass sie ja auch irgendwie angucken oder eben andere sozialen Netzwerke versuchen eben die Menschen da zu halten. Womit halten sie sie? Mit Inhalten, die sie emotional ansprechen, weil das am besten funktioniert. Leider ist der Mensch so gepolt, dass die negative Emotion ihn stärker bindet. Also dieses ganze Affektgetriebene führt eben dann auch dazu, dass wir so eine laute und fragmentierte Polarisierung eben erleben, ne, durch diese Netzwerke.
Wir sehen Hass, wir sehen Pornografie, wir sehen Katzenbabybilder. So, ja, genau. Und das ist nur
das ganze Spektrum der menschlichen Emotionen.
Ja, jedenfalls doch irgendwie große Teile davon, machen wir uns nichts vor, Frau Perkovic. aber mein Ansatz war jetzt, und deshalb habe ich das Buch ja auch Wunderkammer genannt, doch mal also diesen medienkritischen Impuls, der total berechtigt ist und der sehr wichtig ist, das zu durchschauen, aber ihn mal ganz kurz ein bisschen beiseite zu legen und zu schauen, was könnte ich denn jetzt positiv machen. Wenn meine Erfahrung ist, wenn ich schaue, was passiert, wenn ich auch gucke, was die Kollegen so machen, in den Medien, die ich auch mal durchlaufen habe, irgendwie öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Print und irgendwie alles Mögliche, dann habe ich immer das Gefühl, also diese Reserve gegenüber dem Internet ist mit sehr guten Gründen sehr groß. Sie ist so groß, dass man verpasst, das zu tun, was man in seinem eigenen und im Interesse eines interessanten Inhalts vielleicht tun sollte. Also es ist eigentlich ein Aufruf, eine Art von Übersetzungsarbeit an den Kulturbetrieb, an Leute, die sagen, wir haben doch hier irgendwie etwas Wertvolles, dafür wollen wir einstehen, sich ein bisschen mehr einfallen zu lassen.
So Stichwort sich mehr einfallen zu lassen und Stichwort öffentlich-rechtlich. Wie bewerten Sie denn die Politik oder die Verfahren, die öffentlich-rechtliche Medien machen, die ja auch zunehmend versuchen, auf YouTube, aber auch auf Spotify ihre Marken zu stärken?
Naja, dass sie sich an die ganz großen Spieler dranhängen, ist eine Pragmatik, die müsste man mal vielleicht separat diskutieren. Ich könnte mir jetzt leicht mal sagen, das ist alles nur verschlafen und verstaubt. So, ich bin ja auch nicht mehr so richtig dabei. Ich sehe schon mit Blick auf meinen Inhalt, meinen zentralen Inhalt, klassische Musik, dass in einigen Anstalten da schon sehr weit gedacht wird. Aber es gibt so einen Grundreflex, der geht eigentlich immer so, wenn Sie die Formulierung hören, das stellen wir jetzt mal ins Netz. Das geht sozusagen als Aktionsform an der Sache vorbei. Also das Netz ist nicht etwas, wo ich etwas hinstelle oder hinschiebe wie einen alten Schrank, in den dann noch möglichst viel irgendwie reingeht und da guckt dann auch keiner mehr. Die frustrierende Erfahrung auch des Öffentlich-Rechtlichen ist ja zum Teil, man macht sehr viele Inhalte, gibt man da rein und dann sind die Klickzahlen doch nur klein, weil das alles so segregiert. Und ich glaube, dass das Öffentlich-Rechtliche eine hohe Verantwortung hat, hier wirklich Neues zu machen, das auch jenseits der eben von Ihnen angesprochenen Ökonomien positiv wirken kann. Also dann darf ich aber nicht eben nur einfach auf die Reichweite gucken. Mhm.
Sie schlagen vor oder Ihre Lösung, die Sie im Buch aufwerfen, wie man eben gute Inhalte ins Netz bekommt und da eben auch Menschen für begeistert, ist, dass es sowas geben muss wie Kuratoren, also die das vermitteln, weil diese Überforderung, Sie haben alles, auf Spotify kann man alles hören, aber wir finden nicht das Richtige. Genau. Was müssen diese Kuratoren tun?
Auswählen, pflegen, was ihre Arbeit ist. Weniger Daumen rauf, Daumen runter, das kann man nicht ganz damit trennen, aber sozusagen als freundliche Begleiter zum Inhalt wirken. Wir kennen in der Musik, also gerade in der klassischen Musik, kennen wir das Modell des Kritikerpapstes. So, und da haben wir jetzt schon länger mal drüber diskutiert, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Joachim Kaiser war vielleicht der Letzte. Und ich unterrichte ja auch Musikjournalismus und mir ist ein unheroischer Ansatz viel sympathischer, dass wir freundliche Begleiter haben, die einem sagen, damit könntest du dich mal beschäftigen. Und das, glaube ich, das können Plattformen sehr stark leisten. Das können auch einzelne Influencer oder gute Leute können das auch schaffen, aber ich glaube, gerade eine Plattform kann eine Legitimation sich erwerben, dass man dem traut, was da passiert, dass es eben nicht nur Markt ist, dass es nicht nur Algorithmus ist, sondern dass ich wirklich etwas finde, was mich weiterbringt. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also ich glaube, das Kuratorische, die Auswahl, genau wie Sie sagen, es ist so viel da, ist eigentlich alles da, dass ich die Waffen strecke und sage, womit soll ich mich denn jetzt eigentlich beschäftigen? Mhm. Und Leute, die einen so ganz bisschen an der Hand nehmen, nicht ziehen, nicht schieben, sondern freundlich sagen, das wäre vielleicht mal was.
Und warum glauben Sie, weil es gibt ja auch das Gute, es gibt ja auch schon solche Leute, die das machen, warum glauben Sie, wird sich das dann durchsetzen? Also wie passiert dann dieser Übergang von, da macht jemand was Gutes, aber jetzt wird es auch wirtschaftlich erfolgreich, weil da muss es ja hin.
Also Sie können mir jetzt den Teppich unterm Boden wegziehen und sagen, Ihr Optimismus ist, wo kommt der eigentlich her? Also erstmal ist es die Feststellung, dass uns Pessimismus an der Stelle nicht weiterhilft, das glaube ich.
Hoffnung ist das Motto der Buchmesse in diesem Jahr.
Und das andere ist, dass ich tief davon überzeugt bin, dass wir auf diesem verrückten, kaputten Planeten nicht so ganz viel wirklich tolle Sachen haben. Und ich hatte das Glück oder die Freude, dass ich so ein paar Sachen gefunden habe, die will ich gar nicht allen verschreiben. Aber ich glaube, da wir alle auch getrieben sind von, Sie haben ein paar Affekte genannt, die uns bewegen, aber wo wir sozusagen in unser Menschsein ergriffen sind. Und weil ich glaube, dass wir nicht so viel Sachen haben, die ohne schlechte Nebenwirkungen einfach uns ein bisschen Mut geben, ja, vielleicht auch ein bisschen Trost geben in dieser schwierigen Phase, dass die Menschen am Ende irgendwie dann da auch landen könnten, wenn wir es richtig anpacken. Wir die Gatekeeper sind oder die Kuratoren oder die da dazwischen sind. Sie auch.
Sehe ich?
Ja, hier.
Letzte Frage. Ihr Buch haben Sie geschrieben, bevor die Pandemie losbrach, bevor also die gesamte Kultur eigentlich ins Netz gezwungen wurde in einem Ausmaß wie noch nie zuvor. Mhm. Von dem Hintergrund, was Sie analysiert und was Sie auch empfehlen, wie betrachten Sie diese SARS-CoV-2 erzwungene Digitalisierung von Kultur?
Es war tatsächlich so, ich war beim Korrekturlesen und dann kam das und ich saß auf einmal im Lockdown, irgendwie auch ein bisschen abseits. Und dann habe ich gedacht, oh je, musst du alles neu schreiben. Dann habe ich gedacht, ich habe es mir angeguckt und gesagt, nein, du musst jetzt den Schluss neu schreiben und du musst am Anfang darauf hinweisen, dass jetzt hier, glaube ich, etwas ziemlich
haben.
Großes passiert. Es ist dann noch viel größer geworden, als ich ehrlich gesagt gedacht habe. Wir haben sehr viel gesehen, dass es dann sich der Kulturbetrieb ins Netz verlagert. Und es ist die ganze Bandbreite. Ein paar Sachen fand ich pfiffig und gut. Ein paar neue Erfahrungen. Wie sieht es eigentlich im Wohnzimmer von Igor Levit zu Hause aus, dem Pianisten, der sehr geschätzt ist? Und ganz viel Blödsinn ist herausgestreamt worden und auch ganz viel, wo Institutionen einfach gesagt haben, wir geben unseren Inhalt jetzt mal frei her. Und hinterher haben sie sich geärgert. Viele haben sich geärgert, weil wieder dieser Muskel massiert wurde. Wenn es im Internet ist, dann kostet es nichts.
Es nicht.
Das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Vielen Dank, Holger Nolze.
Alles Danke, Gute. Frau Perkovic. Danke auch.